Wir starten mit einem absoluten Klassiker aus den 80er Jahren, It's Raining Man von den Weather Girls. Und das passt irgendwie heute.
Ja, klingt wie zu besten Radiozeiten, deine Songansage, Alter.
Echt? Das freut mich jetzt aber.
Aber warum haben wir das ausgesucht?
Letztes Mal haben wir unseren Podcast gemacht im Juni. Das ist jetzt 2 oder 3 Monate, meine mathematischen Fähigkeiten.
Ja, also bis 3 kann man noch zählen, oder?
Also 3 Monate ist es her. Da war richtig Sommer am Start. Ich weiß noch, 27 Grad. Draußen im lauschigen Garten haben wir unseren Podcast gemacht. Und das geht heute leider nicht mehr.
Jetzt sitzen wir hier in der Höhle, ne, des Löwens.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja, same, same. Kann ich nur zurückgehen. Ich habe schon wirklich deine Fresse ein bisschen vermisst.
Wollen wir mal so ein bisschen auf die persönliche Ebene switchen. Noel, du bist hier heute, um dein Herz auszukotzen. Und zwar bist du wieder ein freier Mann.
Unglaublich, ne? Man kann es fast nicht sagen. Ich war 22 Jahre in Beziehung. Also etwa 4 oder 5 mal 4 Jahre. Bei mir ist es nicht das verflixte 7. Jahr, sondern das verflixte 5. Jahr. Keine Ahnung warum, ne? Aber irgendwie, danach flutscht es einfach nicht mehr so.
Gut, aber ist das jetzt positiv oder negativ besetzt? Also wenn du sagst, okay, nach all der langen Zeit bin ich wieder Single, muss ich jetzt da irgendwie Bedauern zeigen oder kann ich gratulieren oder wie ist das für dich jetzt?
Das ist natürlich immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Auf der einen Seite denkt man, man hat eine schöne Zeit gehabt. Auf der anderen Seite denkt man, gut, jetzt kann man wieder andere Sachen machen, jetzt hat man wieder mehr Freiheit, jetzt kann man wieder anders leben. Ich glaube, das ist so eine Mischung und in diesem Wechselbad der Gefühle bin ich auch. Ne? Einerseits trauert man natürlich dem nach, was man hatte und auf der anderen Seite fängt man immer mehr an, diese Freiheiten auch wirklich zu genießen. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, um auf den Grund zurückzukommen, dass wir den Podcast ein bisschen ausgesetzt haben, weil so ein Single-Leben, das ist einerseits anstrengend für die Leber, auf der anderen Seite richtig teuer, Alter.
Das ist jetzt aber deine Sicht der Single, muss man sagen, oder?
Man ist, wenn man eine Beziehung hat, glaube ich, automatisch so ein bisschen auch in einem sicheren Hafen. Man muss nicht mehr 1000 neue Leute kennenlernen, man muss nicht 15 neue Hobbys anfangen, sondern man ist da und dort vielleicht auch mal zufrieden. Und Single gibt mir in meinem Verständnis jetzt auch einfach so ein bisschen den Ansporn, du Junge, du musst mal wieder was tun, ne? Ist nicht so, dass ich je bekannt für gewesen wäre, nichts zu tun. Man ist einfach wieder mehr unterwegs.
Der Vollständigkeit halber muss erwähnt sein, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, gut, wir haben jetzt den Podcast 3 Monate ausfahren lassen, weil weil wir jetzt vor der Situation stehen, dass Noel Single ist und sich hier ein bisschen um sein Sexualleben kümmern muss, aktiv, damit da wieder mal was geht.
Nicht von Sexualleben gesprochen. Ne? Nein. Einfach jetzt mal hier Butter bei der Fische.
Ja, wir wollen natürlich so ein bisschen alle Facetten aufzeigen, aber die eine ist halt eben, du bist Single, jetzt neu wieder und ich glaube im Jahre 2020 kann man nicht vom Single-Sein reden, ohne Tinder zu erwähnen. Ne? Das ist ja so das Hilfsmittel, das man heute beizieht.
Hilfsmittel. Also sag mal so, ne? Jetzt mal schön ruhig und langsam.
Genau, lass die Emotionen wieder runterkommen.
Tinder, ne, wir kochen ja schon auf 180.
Ja, Noel ist Single.
Ist auch gut draußen, 7 Grad, ne? Da muss man ein bisschen heiß laufen hier.
Also, ja, also Noel ist Single, Leute, da wird man ja richtig schön.
Ja, also ich nehme natürlich Bewerbungen, ne, entgegen. Podolenzen@gmail.com, ja, auf allen Kanälen. Nein, und apropos Kanal. Tinder ist einfach nur ein fucking Channel. Okay, es gibt noch andere Kanäle, die sind natürlich jetzt in der jetzigen Corona-Eingeschränktheit noch ein bisschen limitierter, aber Tinder ist einfach nur ein Kanal. Und du und ich sind beide aktiv und da können wir auch dazu stehen und jeder, der findet so, oh Tinder, ah nee, da bin ich nicht drauf, der lügt doch einfach, komm. Und jeder, der es nicht ist, der guckt jedes Mal, wenn ich irgendwie an Tinder bin oder eine Tinder-Message kriege, guckt er ganz neugierig über die Schultern und was schreiben die? Und ach, zeig mal, ich will auch mal matchen. Ja, ich meine, da ist schon dieser Tinder-Neid.
Wie viele bekannte Frauen habe ich auf Tinder schon gesehen? Also weißt du, so nach dem Motto, ah, die ist auch drauf. So ganz zufälligerweise die einzigen 2, die da drauf sind, sind wir wahrscheinlich nicht.
Ich finde es ja echt spannend, wenn man das Ganze mal so ein bisschen unter einem pseudopsychologischen Aspekt anguckt.
Ach nee, jetzt kommt Küchenpsychologie 2020 von Noel Plessing.
Nee, Wohnzimmerpsychologie, oder? Wir sitzen im Wohnzimmer.
Der Laie versucht sich mal so an psychologischen Modellen. Bitte, ich bin gespannt, Herr Plessing.
Nein, es ist einfach interessant, dass erstens mal, ich überlege mir natürlich auch was bei meinem Profil. Ja? Was ich so rauf mache und was nicht und was ich so schreibe. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, was denken sich denn die anderen, wenn sie ein Profil anlegen? Und spannend finde ich insbesondere bei Frauen, dass eben Size Matter, sie schreiben, sehr oft hin, wie groß sie sind. Okay, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich eine Frau in einer gewissen Nische bin, sprich über 1,75 oder 78, bin ich eher groß, schreibe ich das hin. Ich möchte, dass der Mann größer ist. Okay, in unserem Volksverständnis seit Jahrtausenden gelebt, soll das mal so sein. Ne? Das ist noch einleuchtend. Aber die Frage stelle ich, warum schreibt eine Frau, die 1,62 groß ist, dass sie 1,62 groß ist?
Hast du das? Jetzt habe ich dir irgendwie nicht folgen können. Also eine Frau, die 1,62 groß ist, schreibt, sie sei 1,63
groß. Nee, 1,62. Sie sagt, sie sei 1,62 groß. Warum? Was soll ich jetzt mit der Information? Also sie will in dem Falle keinen großen Mann haben, weil sie eher klein ist oder was möchte sie?
Sag's mir, du hast die Psychologie ergründet.
Nee, ich weiß es nicht.
Okay, du weißt es nicht.
Ich habe dann keine Umfrage gestartet. Sag mal, warum schreibst du eigentlich, dass du 1,62 groß bist?
Das könnt ihr ja mal machen, dann wissen wir es dann.
Ja, du, also es ergründet sich mir nicht, ja, wenn ihr Antworten darauf habt, podolenzen@gmail.com, vielleicht kommt ihr mal was Schlaues zurück. Das ist das eine. Das andere, was mir auffällt, ist natürlich das klassische, keine ONS, ne? Neudeutsch, One Night Stands. Also, dass Frauen eigentlich relativ direkt sagen, Pieps ist nicht, ne? Das fliegt einem auch so entgegen.
Das geht wahrscheinlich da so ein bisschen um das proper Image, ne? Also, man weiß halt dann eben doch, unterm Strich sind sehr, sehr viele Leute auf Tinder und könnte ja sein, dass mein Chef mich irgendwie mal so mir hier begegnet im virtuellen Balzraume und wenn ich da schreibe, keine One-Night-Stands, dann weiß er, ach ja, die ist sauber, ne? Die,
ja, aber wenn du nichts schreibst, ist doch auch okay, oder nicht?
Ja, man kann es auch unerwähnt lassen, ne?
Könnte man. Ich weiß eben nicht. Also ich meine, es ist nicht ein Killer-Kriterium. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt der nicht schreiben würde, wenn ich ihr sowieso schreiben würde. Aber auf der anderen Seite finde ich diese Haltung einfach auch schon mal so ein bisschen.
Ja, okay. Aber lass uns doch jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Das ist alles so hypothetisch und so abgehoben und
nee,
so.
Nee, das ist
Praxis. Nein, ich möchte mal Butter bei die Fische, wie du vorhin gesagt hast. Erzähl doch mal konkret, was hast du für Erfahrungen auf Tinder gemacht in den letzten Wochen, seitdem du alleine durch die Geografie ziehst, ne?
Ja, so weit geografisch gehe ich gerade nicht. Aber ist ja okay. Ich gehe vom Kreis 6 jetzt gerade in Kreis 7, ne? Krasse Geschichte. Aber gut, also ich habe viel rumgematcht. Ich habe das
gratuliere. Ja.
Das ist ja dann das Einfache, ja? Ja. Aber ich habe das auch professionalisiert.
Oh, auch.
Also im Marketing. Also,
das heißt, du zahlst dafür, ne?
Halt jetzt mal du die Fresse und ich erzähl mal, ja. Im Marketing würde man sagen, ich habe den Funnel bearbeitet, den Trichter bearbeitet. Ja. Das heißt, man hat die Leads, die da so sind, also Matches, habe ich professionell abgearbeitet. Im Sinne von, es gibt ja die App und es gibt auch die Desktop-Version, das wissen viele nicht. Und dort kannst du natürlich viel schneller Copy-Paste-Texte produzieren. Das heißt, wenn du ein Match hast, schreibst du einfach mal irgendwas Standardmäßiges, was nicht Standard ist. Also nicht, hallo, wie geht's, wie war dein Wochenende, sondern irgendwas Cooles, Provokatives vielleicht, schickst das mal an die 50 Matches und dann guckst du mal, was zurückkommt. Die kommen dann in Runde 2 und dann gehst du weiter. Also du musst mal quasi die Spreu vom Weizen trennen und das auf eine effiziente Weise. Das habe ich in letzter Zeit professionalisiert. Du guckst mich schon fragend an.
Es macht mir irgendwie Angst. Findest du nett, du nimmst das Ganze ein bisschen zu ernst oder offensichtlich investierst du verdammt viel Zeit?
Nein, eben nicht. Darum habe ich effiziente Methoden gesucht, wie man das Ganze effizienter gestalten kann.
Klar, ist clever mit der Desktop-Version, muss ich offen gestehen, habe ich nicht
gekannt. Ja, weil sonst schreibst du dir den Daumen wund. Und jetzt hast du nach Resultaten gefragt. Ich liefere dir Resultate. Ich habe tausende von Matches gehabt, nicht übertrieben, und ich habe bisher nur 2 getroffen. Die dritte, die hört auch immer fleißig zu, komme ich gleich dazu. Die dritte treffe ich morgen. Deswegen meine ich von dieser Trichter-Funnel-Bearbeitung, dass schlussendlich nur wenige wirklich durch diese harten Mühlen durchgehen. Und die eine, die ich getroffen habe, das war komplett spontan. Wir haben nicht groß geschrieben. Die war so totlangweilig, dass ich mir den Mund fusselig gequatscht habe. Ich quatsche gerne, okay, aber es war, kam einfach nichts zurück. Gut, nicht mehr geschrieben, beidseitig. Einfach tot. Okay. Die zweite, die war cool. Wir haben uns völlig unkonventionell direkt über Wohnungen, wo du wohnst, ist auch nicht so toll, aber Wohnungen und welchen Stil und einfach sowas Einstiegsthema-mäßig so belangloses, aber doch noch cooles unterhalten. Und dann über Reisen war okay. Und jetzt sind wir weiterhin im Kontakt. Und die dritte, die ist Fan von Klibi und Caroline. Das sagt eigentlich schon alles, da muss ich an den nichts sagen. Sie kommt vielleicht auch aus der Region und mag diesen Dialekt. Wie gefällt dir Klibi und Caroline? Kannst du dich an die Kindheit erinnern?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also als Kind fand ich die total cool. Noch witzig, also im Sinne von Bauchredner, obwohl heutzutage, ne, in den 80er Jahren waren so ein Bauchredner ja der absolute Oberknaller. Kennt man heute ja praktisch nimmer mehr. Also ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen was für Nostalgiker.
Die Idee war jedenfalls, dass wir zum Klibi und Caroline Auftritt gehen, der aber leider, zum ersten Date, der aber leider abgesagt wurde. Jetzt gehen wir ins Zoo. Ist eigentlich das Gleiche.
Oh, das ist schön. Zwischen Zoo?
Ja, morgen.
Ah, schön. Da muss man erzählen, wie die Savanne, wie die so ist.
Ja, Savanne, ne? Oder ich, wenn es jetzt halt schon Herbst ist, gehen wir einfach am besten mit Bikini in die Masoala-Halle.
Könnt ihr machen, schön warm da.
Hab ich mir noch gedacht. Wie sind denn deine Tinder-Erfahrungen?
Ja, also als du vorhin erzählt hast, also wie hast du gesagt, tausende von Matches, finde ich per se nicht so eine Leistung. Also das, glaube ich, hat jeder. Und zwar aus folgenden Gründen, weil auf Tinder, ohne irgendwie jetzt in die Sexismus-Schiene abzudriften.
Mal wieder.
Ja.
Wir haben hin und wieder die Kritik gehört, ne?
Ja, wir haben die Kritik gehört und wir werden uns bemühen, da diesbezüglich ein bisschen Fortschritte zu machen. Und ich glaube auch, so schlimm sind wir auch gar nicht. Aber lassen wir das Thema.
Ja, ich sag nur noch, du hast vorhin gesagt, ne, off the record, wir sind halt ein Kind der 70er oder 80er Jahre. Da war quasi die Einstellung Al Bundy, eine schrecklich nette Familie, halt normal.
Das ist so. Also ich glaube, man kann seinen Hintergrund nicht ganz ablegen und in den 80er Jahren ging es noch ein bisschen anders zu und her. Wie gesagt, da lief Al Bundy und da war Sexismus eigentlich offen gelebt und alle fanden es lustig.
Das war Teil des Humors der Gesellschaft.
Definitiv.
Der männlichen Gesellschaft.
Stereotypen wie die dumme Hausfrau und die Tochter, die Naive, die sich so ein bisschen durch die Gegend schläft.
Dumpfbacke.
Andererseits,
bei Al Bundy.
Die Männer kamen auch nicht viel besser weg. Also der Al Bundy, der einen scheiß Job hat und unmotiviert arbeiten
der
geht.
Der Schuhverkäufer.
Ja, der Schuhverkäufer. da tut man jedem Schuhverkäufer da draußen auch Unrecht. Aber ja, mein Gott, es waren andere Zeiten und manchmal wird man halt seinen Hintergrund nicht ganz los. Und das schwingt halt immer wieder ein bisschen mit und da muss man sich aktiv zusammenreißen. Weil so wie in den 80er Jahren kann man heute gar nicht mehr reden. Da würde man ja als sexistisch, rassistisch, alles Mögliche gehen. Oder?
Absolut. Aber wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
Genau, weil ich so ein bisschen, meine Analyse ist, also auf Tinder haben wir per se sehr viele Matches. Also das
kommt auf die Ansprüche natürlich auch immer an. Aber
nein,
ja.
es kommt auch darauf an, dass da halt viele offensichtlich andere Vorstellungen haben. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, kennst du das Phänomen, irgendwelche, ich sage jetzt Frauen, aber eben je nachdem, wie man es einstellt, sind es dann vermutlich auch Männer, die irgendwie 8000 Kilometer weg wohnen, also in Hongkong oder so. Und warum haben die den Suchradius auf Zürich eingestellt? Und sobald man irgendwie nach rechts wischt, also wenn es ein Match gibt, dann matcht das.
Gut, da matche ich eben gar nicht.
Mittlerweile auch meine Erkenntnis, ich wische es einfach weg. Genau.
Ja, also es gibt tatsächlich, ich glaube, man kann so etwa in 4 Kategorien kategorisieren. Ja?
Okay, jetzt wird spannend.
Es gibt einerseits wirklich die Damen, die weit weg wohnen, sehr oft östlich, grundsätzlich Russland, Ukraine oder China, so die Ecke. Das war die eine
Richtung. Südostasien so.
Genau. Da ist die Frage, warum ist der Suchmechanismus so eingestellt? Und dann gibt's natürlich die Fraktion jetzt in unserem zarten Alter von über 40. Tatsächlich kommt natürlich dann so ein bisschen die Ecke Damen 35 plus mit Kind, wäre ein Segment.
Ja.
Dann gibt's noch so die Ecke Insta-Babes, nenne ich sie. Ja, glatt gebügelt mit 5022 Filter. Ja, wollen eigentlich, dass du ihnen auf Instagram folgst und matchen dich, damit du denen auf Instagram folgst. Das wäre die nächste Kategorie. Und dann gibt es noch die Kategorie bezahlbar, die schlussendlich mit irgendwie xxx.com, Komma, damit Tinder den Algorithmus, dass der das nicht erfasst, dass du die dort buchen kannst.
Also für alle, die das jetzt zu abstrakt war, wir reden von Nutten.
Ich wollte es mal ein bisschen schöner verpacken, aber manchmal bist du einfach der König der dreckigen Worte.
Also gut, lass mich immer ein bisschen das Sexist sein. Ja, genau.
Und dann, was gibt es noch für eine Kategorie? Dann gibt es natürlich noch die Kategorie, dann wird es so ein bisschen schwammig. Dann ist so, okay, die wären normalerweise so verfügbar. Ja, das ist eigentlich so der Teich zum Fischen. Und dann gibt es natürlich so die die verschiedenen Schattierungen. Ja. Gibt es viele, sag ich mal, Zugewanderte, die vielleicht neu in der Stadt sind, dann gibt es natürlich so ein bisschen, ja, grundsätzlich Suchende in allen Schattierungen. Das ist so, wie es etwa aussieht. Dann weiß man relativ genau, okay, eigentlich kannst du nur in einem Teich fischen. Und dann kommt es ja eigentlich so zu diesen Gesprächen. Und ich habe eben eigentlich einfach gar keine Lust auf dieses endlose Hin- und Hergeschreibe. Aber auf der anderen Seite denkt man sich immer, ja, direkt treffen ist auch eine Zeitverschwendung, wenn das nichts ist. Also es ist so ein Austarieren zwischen, wie viel investiere ich im Vorhinein und wie viel will ich jetzt quasi in einem realen Treffen investieren. Und jetzt sagst du mir wieder, ich habe viel zu viel nachgedacht.
Nee, ich finde, das hast du eigentlich ganz schön analysiert und ich kann dir da gar nicht groß widersprechen. Ich selber erlebe ich auch und kann sein, dass du im Moment ein bisschen engagierter bist, aber ich finde, es ist auch immer wieder so eine Frage der eigenen Laune und der Begebenheiten. Also es gibt auch Zeiten, da bin ich wieder ein bisschen intensiver auf Tinder und da gibt es Zeiten, da habe ich wieder nicht so Bock drauf. Ich habe einfach im Moment nur das Gratisangebot und ich glaube, da kann man auch die Sache mal wieder 2-3 Wochen einfach sein lassen. Jo.
Das Problem ist natürlich schon auch, ne, in der Midlife-Crisis und in dem Alter, in dem wir sind, die Ansprüche werden nicht kleiner und wir werden einfach immer verkorkster.
Ja, definitiv.
Ich meine, Samstag hier auf dem Sofa sitzen, das macht auch nicht jeder normale Typ.
Nein, das macht nicht jeder normale
Typ. Da muss eine Frau Verständnis haben für sowas.
Ja, das ist so und finde ich ja toll, dass du da draußen in den wilden Gewässern von Tindern jetzt dich wieder ein bisschen bewegst und bin gespannt in Zukunft, ne, auf deine Geschichten, wie es morgen so im Zoo war und so.
Wie es im Zoo war, ne? In der Masoalo. Nee, ich muss aber auch sagen, es ist ja nicht mein einziger Kanal und ich bin auch nicht verzweifelt auf der Suche. Ich habe auch andere Kanäle, ich da tanze Salsa jetzt seit 3/4 Jahren, da ist es auch immer wieder nett, in verschiedene Kurse zu gehen und man findet ja auch trotz Corona gewisse Kanäle, ja, um es wieder technisch auszudrücken. Früher war das natürlich alles ein bisschen einfacher. Ich war jetzt vor einer Woche, ja, Thema Corona, ja, kennen wir ja, haben wir oft besprochen, vor einer Woche auf einer Party vom Hive, und zwar draußen, da hattest du 3 Tanzflächen. Und wenn du jemanden gekannt hattest und wusstest, die geht auch auf die Party, konntest die Person nicht treffen, weil die war auf einer anderen Tanzfläche und das war alles abgetrennt. Also ich sag mal, auch wenn du weißt, dass jemand da hingeht, es ist nicht mehr ganz so einfach, in Kontakt zu kommen heutzutage, auch wenn du auf die gleiche Party gehst.
Also diesen Sommer, wo wir uns die längere Pause erlaubt haben, also 3 Monate, die war ja Corona-bedingt eine etwas speziellere Zeit oder halt eben ein etwas speziellerer Sommer. Und wir erleben ja hier in Zürich jetzt die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Einkaufsläden. Findest du das störend oder findest du doch, das ist im Moment einfach angebracht?
Also wer keinen Kopf hat, der hat Beine. Das habe ich oft erfahren müssen, weil ich so oft zurückgerannt bin und diese Maske geholt habe. Aber wenn ich keine größeren Probleme habe, als eine blöde Maske zu tragen, dann kann ich doch einfach ein glücklicher Mensch sein. Das ist also mein zusammenfassender Satz zu diesem Thema. Natürlich kann man fragen, ob die Masken wirklich so viel wirken oder nicht. Ja? Aber dass man deswegen zum Verschwörungstheoretiker wird und Riesenaufstände macht und die Demokratie in Frage stellt, also bitte, entspannt euch mal ein bisschen. Ich war in Spanien, Kitesurfen wie immer, mein Lieblingshobby aller Lieblingshobbys. Und in Spanien war es komplett normal, dass man draußen in jeder Situation eine Maske trägt. Und natürlich habe ich mich gefragt, warum gehe ich jetzt auf den Bürgersteig komplett mausseelen alleine und trage eine Maske? Weil es halt so ist. Weil es halt einfach ist. Weil Regeln einfach sind. Das ist auch der Letzte, was auch immer, schlussendlich verstanden hat. Aber darüber sollten wir uns ehrlich nicht aufregen. Ich würde mich aufregen oder wir hätten wirklich ein Problem, wenn wir im Slum von Indien wären und dort Corona ausbricht und du hunderte von Kilometern nach Hause laufen musst zu deiner Familie und so weiter. Die Probleme, die wir haben, ich finde, wir beklagen uns immer noch auf hohem Niveau. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen, verstehe ich auch, aber bitte diese Extremismus in irgendwelche Richtungen.
Vielleicht wird es die langweiligste Sendung aller Zeiten, weil ich dir nur beipflichten kann.
Wie immer. Bist eigentlich immer meiner Meinung. Was ist da los?
Ja, du, ne, wenn jemand solche unantastbaren Meinungen vertritt, was will man machen, ne?
Vielen Dank, vielen Dank.
Ja, nein, aber es ist doch echt so. Also ich finde auch, die Maskenpflicht, also es hindert mich ja nicht. Also es ist absolut egal, ob ich eine Maske trage oder nicht, wenn ich in Kobo oder in einem Mikro gehe. Und im ÖV muss ich dir ganz ehrlich sagen, da kann man das von mir aus beibehalten. Also es ist sowieso, nee, das ist echt, gibt doch nichts Schmutziges als ÖV. Also im Sommer schwitzen und stinken die Leute und im Winter werden da die Viren und Bakterien rumgeschleudert. Ist so unhygienisch, da soll man eine Maske tragen, finde ich gar nicht so schlecht. Klar, all die Maßnahmen haben sicherlich da und dort Widersprüche. Wir haben auch nicht aber alle zwei Jahre eine Pandemie, sondern vielleicht alle 100 Jahre.
Hoffentlich, ja.
Da ist es nun mal eine für alle Beteiligten neue Situation, auch für die Leute, die halt an der Macht sind, in Anführungsschlusszeichen, also die Regierung. Und dass man da vielleicht auch sich in gewissen Teilen widerspricht oder dass es halt in der letzten Zeit Erkenntnisse gab, die man vor zwei Monaten noch nicht hatte. Mein Gott, Leute, richt euch ab, das ist part of the game, da sind wir jetzt alle nun mal involviert. Und wenn ihr mir mit solchen Geschichten kommt, wie, korrigier mich, aber das irgendwie eine korrupte Elite Kinder kämpfen lässt und dann deren...
Die QAnon oder was war das?
Ja, genau, so heißen die Typen. Und dann deren Blut trinkt, das ist der schlechteste, mit Abstand schlechteste Science-Fiction-Plot, den ich jemals gehört habe. Star Wars ist schon schlecht mit Chewbacca und irgendwie Raumschiff irgendwie scheiß mich tot. Aber das, Leute, wenn ihr an das glaubt, dann nehmt psychologisch-medizinische Hilfe in Anspruch.
Wie teuer bist du?
Ich glaube, es gibt auch Medikamente, die da helfen, aber verschont mich mit eurem Bullshit. Ich mag euch nicht zuhören. Und Xavier Naidoo, halt den Ball flach, ich möchte nicht anhören, was du sagst. Und Marco Rima, ganz ehrlich, ich fand immer ein Top-Typ. Und jetzt gehst du mir nur noch auf die Nerven. Komm, ich brauche Wein hier.
Du, das klingt schon fast ein bisschen wie Asitoni so aus Haut gefahren. Ach, bist jetzt wirklich enerviert ein bisschen?
Nee, das nervt mich alles.
Also der Wein ist zu deiner Rechten. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Es klingt wie ein betrunkenes Gespräch, aber es ist eigentlich komplett, komplett nüchtern. Aber vielleicht sollte man zuerst noch natürlich ein bisschen was einschenken. So.
Ach, schön. Du bist der Weinexperte. Was kredenzt du uns hier? Ach,
was kredenzen wir wieder mal schön? Das hast du aber wieder ein bisschen abgehoben formuliert, der junge Herr. Röstle, ne?
Schön.
Also, gut, wir geben zu, es ist die zweite Flasche, ne? Aber es ist noch nicht leer. Die erste Flasche war ein Roter Seeler. Wirklich für mich ein einfach schöner, geschmeidig trinkbarer Rioja, Roter Seeler. Natürlich zu haben bei unserem Weinsponsor weinclub.ch. Und jetzt haben wir noch einen Spanier, und zwar vom Weingut aus dem Borja, von Borsao. Der heißt, glaube ich, Gaba irgendwas. Ich kann es nicht lesen. Ist egal. Da ist so ein Pferdchen drauf. Also geht eigentlich auch ganz geschmeidig über die Lippen. Aber ich wollte jetzt irgendwo einhängen. Jetzt hast du mich natürlich wieder abgedeckt. Nee, warte mal. Du bist jetzt gerade ein bisschen aus der Haut gefahren. Ne?
Ja, ich habe auch einen Grund. Die Leute machen mich wahnsinnig mit ihrem Scheißdreck.
Ich glaube, das ist natürlich auch ein Phänomen der Zeit. Oder ich habe mich gefragt, gab es diese Verschwörungstheoretiker schon immer? Oder ist das so ein bisschen ein Zeichen der Zeit? Beziehungsweise ein Zeichen der Zeit in unseren Gefilden, in unseren geografischen Lagen Europa oder wo es eben noch relativ gut geht. Was denkst du dazu?
Ich glaube, grundsätzlich gab es das schon immer. Also ich mag mich auch erinnern, dass bei 9-11 gesagt wurde, ja, das sei alles inszeniert, und bei der Mondlandung hat man gesagt, ja, die habe gar nicht stattgefunden, das sei alles nur inszeniert gewesen, damit die Vereinigten Staaten den Wettrüstungsprozess mit der Sowjetunion vordergründig gewonnen haben, obwohl sie nicht, bla bla, ich kenne mich auch nicht so wahnsinnig gut damit aus, ich habe mich auch noch nicht so wahnsinnig dazu geäußert, aber ich glaube einfach, früher war das so ein bisschen, es gibt ein paar Spinner, aber irgendwie war das so ein Subphänomen und hat man mal gehört und so, aber so richtig ernst genommen hat A, die Bewegung selber nicht, und B, wurde die Bewegung nicht ernst genommen. Und jetzt mit all diesen Spinnern, die ja Demonstrationen auf die Beine stellen können. Also es gibt offenbar viele Leute, die das glauben.
Meine pseudowissenschaftliche Analyse ist natürlich, dass das Rad der Zeit da auch dreht im Sinne von, dass Randgruppen, in Anführungszeichen, und Freaks von oder Anhänger von Verschwörungstheorien jetzt eben durch die neuen Medien, so neu sind sie nicht mehr, aber 10, 15 Jahre, Social Media, Facebook und so weiter, dass die Freaks sich auf der Welt eben finden. Früher hat ein Spinner in den Wald gerufen und gesagt, keine Ahnung was, ich bin ein Spinner und glaub mir. Und heutzutage ruft ein Spinner eben auf Facebook und findet 5 Affen, die ihm glauben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied medienpolitisch, dass die Fragmentierung der Medien oder das Angebot jetzt eben jedem eigentlich, so wie uns Affen, ja, ein Sprachrohr gibt. Wir können in die Welt senden, vielleicht findet ja irgendjemand cool und folgt uns und verstärkt uns in unserer kranken Meinung. in Anführungszeichen. Also ich glaube, das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Symbol unserer Zeit. Man muss immer genauer unterscheiden, was ist jetzt eben Fake News und was ist nicht Fake News. Und das ist echt gar nicht mehr ganz so simpel. Und vor allem sind auch ja die verschiedenen Gruppen verschieden. Der Bildungsstand ist verschieden, das Alter ist verschieden und keine Ahnung, 12-jährige Person oder Junge oder Mädel zu entscheiden, ist das jetzt echt oder nicht, das ist vielleicht gar nicht immer ganz so anspruchslos.
Ist es definitiv nicht, aber ich glaube, der große Unterschied ist, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen harmlosen Spinnern und gefährlichen Spinnern. Und die harmlosen Spinner, die glauben einfach irgendeinen Quatsch. Und vielleicht ist es ein Menschenrecht, an einen Quatsch zu glauben. Kann ja sein. Und dann gibt es die gefährlichen Spinner und diese Corona-Leugner, das sind eben meiner Meinung nach gefährliche Spinner, weil sie eine offensichtlich falsche Sache vertreten im Sinne von, sie leugnen die Existenz eines wissenschaftlich nachgewiesenen gefährlichen Virus und bringen dadurch Leute in Gefahr. Sie bringen dadurch Menschen in Gefahr, die zur Risikogruppe gehören, also Ältere oder chronisch Kranke oder was auch immer. Ich bin ja kein Mediziner, der abschließend die Liste kennt. Vermutlich kennt sie niemand abschließend. Aber wirklich durch dieses Verhalten, wir tragen keine Maske, wir treffen uns und zu Tausenden und Proleten unserem Bullshit in die Gegend raus, gefährden die andere Leben. Und das finde ich wirklich, das verurteile ich.
Gut, da werden die Argumente natürlich sein, ja, die Wissenschaftler, die sind auch gekauft. Da steckt auch jemand hinter dieser Meinung. Das ist doch nicht neutral. Ne?
Das sind Bill dann Gates ist das.
Ja, Bill Gates hat das Ganze finanziert. Also man kann das Ganze natürlich auf die Spitze treiben, aber ich hoffe einfach, dass die Mehrheit irgendwo, irgendwann mal einfach noch gesunden Menschenverstand.
Ich glaube, aber das ist auch so.
Also ich meine,
reden hier von ein paar Spinnern.
Also ja, weißt du, ein paar 10.000 dann mal doch da und dort, aber gut. Ich sehe es ja bei mir selber. Wie gesagt, wie nützlich diese Maske wirklich ist, ist die andere Frage. Aber just fucking do it. Und solange es uns jetzt nicht so hart einschränkt, versuche ich mir einfach Mühe zu geben, die Mehrheit der Maßnahmen auch einzuhalten. Punkt aus. Und so hoffen wir doch, dass die Nummer irgendwann mal vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren, Fragezeichen, irgendwo mal ein Ende gibt. Wir können zumindest jetzt natürlich mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand immer noch ein bisschen babbeln. Gab es eigentlich noch was anderes, was sich so in den letzten Wochen, Monaten irgendwie so beschäftigt, emotional involviert oder was auch immer hat?
Ja, lass uns doch jetzt von diesem doch sehr ernsthaften Thema ein bisschen zu den seichteren Gewässern überschiffen.
Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz.
Das ist das, was wir können und deswegen...
Schenk mal ein bisschen Wein nach.
Ja, du bist ja auch so eine alte Tennis... Tennishaudegen, ne? So ein ehemaliges Talent, ein gescheitertes.
Also bitte jetzt, ne? Nimm dich mal zurück. Fang bitte den Satz nochmal an. Was bin ich?
Also, du bist eine ehemalige Tennishoffnung, die vielleicht, ja, sagen wir mal, international nicht ganz so ihr Potenzial ausspielen konnte. Aber ist egal. Lass uns über Tennis reden. Lass uns über Djokovic reden. Lass uns über Federer und Nadal reden. Das beschäftigt mich so ein bisschen. Hast du das verfolgt, die ganzen Geschichten rund um Novak Djokovic?
Ja, verfolgt nebenbei, aber natürlich wollte ich mir das Video schon auch angucken, wie er da die Schiedsrichterin abgeballert hat.
Novak Djokovic ist in ein paar Fettnäpfchen reingetreten, sage ich mal, in letzter Zeit. Also er hat als erstes mal die sogenannte Adria-Tour organisiert. Adria-Tour, das heißt, in seiner Heimat Serbien wollte er ein größeres Tennisturnier etablieren. Das war leider so zu Zeiten von Corona und da haben sich viele, auch namhafte Tennisspieler mit Corona infiziert und auch die Zuschauer und es wurde auf jeden Fall Schuss ging ein bisschen nach hinten los. Und dann an den US Open hat er sich auch nicht allzu glücklich präsentiert. Erstens mal, dass er teilgenommen hat, das hat nämlich Nadal und Federer nicht gemacht.
Ja, aber warum haben die nicht teilgenommen?
Alter Corona.
Ja gut, aber wenn das Turnier stattfindet, das Turnier statt.
Aber es ist... Okay, ich sehe deinen Standpunkt. Aber geht natürlich auch so ein bisschen um Pietätsgründe. Also New York war ja sehr, sehr hart getroffen von der Pandemie. Und vielleicht ist da jetzt im Moment ein bisschen andere Prioritäten zu setzen, als Tennis zu spielen.
Ne? Ja, aber wenn die Turnierleitung bestimmt, dass das Turnier stattfindet.
Das ist richtig. Ja, von dem her kann man sagen, mein Gott, er hat das nun mal gemacht. Ist vielleicht nicht so gentleman's-like, wenn es darum geht, also jetzt so der Battle zwischen Nadal, Djokovic und Federer, wer wird am meisten Grand Slam am Ende des Tages oder am Ende der Karriere mit nach Hause tragen. Und Djokovic holt sich so quasi auf die billige Art und Weise einen Grand Slam-Titel,
okay,
wenn seine zwei größten Kontrahenten nicht teilnehmen. Gentleman's-like wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ich nehme auch nicht teil.
Ja, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber okay.
Ja, okay. Lassen wir das so stehen. Auf jeden Fall hat er dann da teilgenommen, ist aber erstaunlich früh aus dem Turnier ausgeschieden, obwohl er auf weiter Flur der haushohe Favorit war. Und zwar, weil er sich einen kleinen Fauxpas erlaubt hat. Ich glaube, er hatte einen Satz verloren. Hat sich auf jeden Fall wahnsinnig aufgeregt und hat einen Ball weggeschlagen und dabei sehr, sehr, sehr unglücklich eine Linienrichterin getroffen, worauf er disqualifiziert wurde.
Das ist natürlich das Regelwerk grundsätzlich, ne? Du als Rechtsverdreher solltest das natürlich wissen.
Also ich bin jetzt nicht Spezialist in ATP, Tennisregel, schieß mich tot, aber offensichtlich ist es so, ja.
Also wenn du außerhalb des Ballwechsels quasi mit dem Ball jemanden abschießt, dann wirst du halt disqualifiziert. Nun kann man natürlich drüber streiten. Er hat das so in einer laxen Geste, quasi hat er den Schläger, mit dem Schläger den Ball getroffen, jetzt nicht mit 150 km/h, sondern vielleicht mit, keine Ahnung, 50, 60 und dummerweise ging das dann eben an die Halsschlagader und die Dame ist zu Boden gefallen. Hat er nicht extra gemacht, glaube ich, aber ist natürlich rein nach Regeln, außerhalb des Ballwechsels, hat er den Ball weggeschlagen und jemand getroffen dabei, dumm gelaufen.
Ich würde ihm im Übrigen auch nicht Absicht unterstellen, gar nicht. Also ich glaube, das möchte kein Tennisspieler. Also wirklich mit Absicht einen Menschen irgendwie ja gefährden oder ich meine Schmerz, so ein Tennisball am Kopf ist sehr schmerzhaft. Also ich glaube, das hast du und ich auch schon erlebt, ne, in irgendeiner Form. Und das möchte man nicht. Ich glaube einfach, Djokovic ist per se sehr ungeschickt. Also ich glaube, er ist so medientechnisch so suboptimal beraten. Also ich bewundere ihn persönlich sehr als Sportler. Also ich glaube, er ist ein wirklich großartiger Sportler. Das hat er auch schon mehrmals bewiesen. Und was gehen mittlerweile so 15, 16 Grand Slams auf seinen Konto?
Ja, viel hat er nicht mehr. Oder zumindest hat er jetzt dann die Anzahl Wochen der Nummer 1, des Nummer 1 Daseins von Federer irgendwann mal eingeholt.
Also und es ist zu befürchten, wenn das so weitergeht. Er ist ja auch noch ein bisschen jünger als Federer. Dann wird er wahrscheinlich der sogenannte größte Tennisspieler aller Zeiten werden. Also das ist nicht auszuschließen. Aber so die... Er ist einfach nicht ein Gentleman. Oder so ein...
Ja, aber so jetzt hast du natürlich die Schweizer Perspektive. Und da muss ich ja... Wir hatten Thema Federer auch schon mal. Wir sind ein kleines Land. Wir haben einfach einen kleinen Komplex, dass wir ein kleines Land sind. Du darfst mich gerne noch ein bisschen einschränken. Wir haben ein bisschen Komplex und wir sind stolz, dass wir auch ein paar tolle Sportler haben. Federer ist einer davon. Gut. Und deswegen sind wir vielleicht ja auch ein bisschen gefärbt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde alle drei, ja, Nadal, Djokovic und Federer, haben nicht so eine reine Weste, wie wir in der Schweiz insbesondere auch von unserem Nationalhelden tun. Ich finde, gerade in der letzten Zeit, jetzt auch in Federer, mit seinem Grundstück da in Rapperswil, mit zwei, drei Bedenken, mit seinen Engagements, die er immer noch hat, mit verschiedensten Sponsoren, wo man doch einfach mal sagen muss, hey, Geld verdienen ist schön und gut, aber irgendwann kann man doch auch mal sagen, ich muss meinen Kopf nicht für alles hinhalten. Ja? Weil irgendwo kann man auch sagen, hey, Genügsamkeit ist eine Tugend. Natürlich, auf der anderen Seite spendet er sicher viel. Die Frage ist, wie viel von seinen Sponsoringgeldern er dann vielleicht spendet. Aber ich meine, wenn du so und so viel verdienst, spielt es doch irgendwann mal keine Rolle mehr. Du musst dich doch nicht meinen Kopf hinhalten, noch für Barilla und für Rolex und für Moët & Chandon und für Sunrise und für Credit Suisse und für On Shoes. Also, weißt du, Djokovic ist ein Thema, das andere Thema ist, okay, was sind die anderen? Sind die dir viel sympathischer?
Also, ich glaube, man muss da jetzt ein paar Sachen auseinanderhalten. Also, das Erste, was du meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht vermischt hast, ist, dass er jetzt ein Haus baut am Zürichsee bei Rapperswil. Also, ich meine, das ist sein Recht, kann er ja machen. Ist ja alles okay. Also, außer man ist irgendwie neidisch.
Ja, aber es gab doch noch zwei, drei Diskussionen, was war das, umwelttechnisch? Oder?
Ja, und er darf nur so und so hoch bauen und ich glaube, es wurde noch irgendwie ungezont. Kenne ich mir auch zu wenig aus. Aber ich glaube grundsätzlich, mein Gott, er hat halt viel Kohle, gönnt sich da ein schönes Häuschen am Zürichsee. Ich weiß nicht, habe ich jetzt persönlich nicht so Mühe damit, aber ja. Was ich aber auch bedenklich finde oder schade finde, das das für jeden Scheißdreck Werbung macht.
Ja, eben.
Um Barilla aufzugreifen. Also, wir sind ja beides hier so ein bisschen die Hobbyköche vor dem Herrn, ne?
Haben wir noch gar nicht besprochen.
Wir haben heute Omelette gemacht mit Rindfleischstreifen.
Also, Omelette ist ja jetzt nicht so die Gourmet-Küche, oder? Eigentlich. Normalerweise.
Also, das ist eine gute Omelette, wird unterschätzt. Also, ja, nee, also, das ist ja richtig was Gutes. Und dazu frische oder gutes Rindfleisch vom Metzger. Und das Ganze mit Zwiebeln, schön gehackt, angebraten, dann ein bisschen Mehl und lässt man so ein bisschen ziehen, damit es so schön eine Konsistenz gibt und das Ganze dann, ja.
Also Tim Melzer wäre echt neidisch auf deine Kochkünste.
Ja, ja, denke
ich. Nein, es war lecker. Ja. Und die Petersilie am Schluss, das war noch ganz wichtig.
Ja, da haben wir noch frische Petersilie drüber gemacht und als Königsdisziplin, das kommt noch, da lassen wir uns überraschen, ist von Noel, gibt es noch eine selbstgemachte Panna Cotta. Ne?
Ich muss ja gestehen, ja, ich bin ja schon eher so der süße Typ, ja, besonders beim Nachtisch. Und Panna Cotta ist my favorite. Und ich wollte es endlich mal, ich habe es noch nie geschafft, mit eigenen Händen so eine unglaublich komplizierte Panna Cotta zu machen. Sahne, Zucker, eine Vanilleschote, ausgekratzt und reingeschmissen und rausgesiebt. Und du hast eine Panna Cotta. Und ich bin echt gespannt, wie der Spaß schmeckt. Aber das werden wir jetzt nach dem Podcast erst degustieren. Und das nächste Mal wahrscheinlich in voller Inbrunst drüber berichten.
Aber ich glaube, man darf an dieser Stelle festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, jedes Mal, wenn wir uns treffen, lassen wir uns kulinarisch so ein bisschen was einfallen. Der Hauptgang war heute so in meiner Kompetenz. Wie gesagt, es gab Omeletten mit Rindfleischstreifen. Der Nachtisch hat heute Noel sich ausgedacht mit einer frischen Panna Cotta. Natürlich, wir sind Küchenlaien, wir gucken uns irgendwelche...
Nee, jetzt sei mal ein bisschen selbstsicher. Stell dich nicht immer unter den Scheffel. Wir haben hier schon Sachen hingezaubert, wie das Grillhähnchen und wirklich, also Pizzastein in aller Ehren, der Pizzastein mit diesem Flammkuchen.
Ja. Der Flammkuchen ist, als hätte ihn Gott persönlich mit seinen Händen geknetet. Also das ist wirklich, als würden einem Engel küssen, wenn man diesen
können wir jetzt wieder mal zu Fakten zurückkehren und dein Gesülze bitte einstellen. Also gerne ich dir zuhören mag. Aber wir waren doch bei den Barilla-Nudeln.
Genau. Also, und das habe ich übrigens gemeinsam mit dir noch nie gemacht. Das habe ich immer nur alleine gemacht. Und zwar, hast du schon mal Pesto gemacht?
Mm-mm.
Das ist wirklich auch so ein No-Brainer. Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar nimmst du einfach Parmesan, dann nimmst du Basilikum und Pinienkerne, die dir noch ein bisschen röstig. Dann ganz wichtig auch, dass du gutes Olivenöl nimmst, dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Also ziemlich wenig Zutaten, aber und wenn du Pesto Rosa machst, das kann man auch machen, dann mischst du noch die getrockneten Tomaten darunter, damit es schön die rote Farbe annimmt. Und das kann man übrigens auch in den Kühlschrank reintun und das hält gut, ja, ich sage jetzt mal eine Woche, wenn man es entsprechend in ein Gefäß tut, das luftdicht abgeschlossen ist. Okay, also Pesto kann man wirklich gut selber machen und es lohnt sich auch, weil wenn man diesen Barilla-Rotz kauft, Er schmeckt wie hingekackt und hingeschissen. Und Federer macht dafür Werbung, als wäre es irgendwie das Höchste oder sei es irgendwie ein absolutes Qualitätsprodukt und das verstehe ich nicht.
Ja,
der Mann hat doch genug Geld.
Das ist doch ganz einfach, 7,5 Millionen im Jahr, Für das du findest, diese Pesto von Barilla Rosso, Wahnsinn, ja? Dafür 7,5 Millionen.
Ja, aber ist es nicht die Verhurung der Seele?
Ja gut, aber schlussendlich bist auch du eine, ne?
Ja, weil ich finde einfach, also was hat er alles, also Barilla, Credit Suisse, dann diese On-Schuhe, oder?
Ja, On-Schuhe, genau.
On-Schuhe.
Obwohl, ich kenne ja den einer der Gründer schon seit Vor-On-Zeiten, das ist wirklich ein super Typ und wir waren auch zusammen schon mal auf Ibiza und so weiter, also wirklich Hut ab, was die Jungs geleistet haben mit On. Und ich finde, also wenn ein Engagement von Federer passt, dann ist es das On-Engagement. Weil beide Marken, muss man fast schon sagen. Beide Marken sind innovativ. Ich glaube, das steht auch für Swissness, irgendwo das Swiss Engineering jetzt bei den Schuhen und eben Federe, das passt auch wirklich gut zusammen. Also da würde ich auch einen Haken drunter machen. Und vor allem auch cool ist, das ist nicht einfach ein Sponsoringbetrag, sondern das war eine Beteiligung. Das ist ja auch ein Unterschied, ja? Ob er wirklich in dem Sinn auch Teilunternehmer wird an einem Gebilde oder einem Konstrukt jetzt wie On. Ob ich jetzt den Schuh für 300 irgendwas Tacken kaufen möchte, der böse gesagt designtechnisch etwa so aussieht wie der gleiche von Puma. Das ist eine andere Frage, aber marketingtechnisch haben die das natürlich einfach wirklich hammergeil aufgegleist und es funktioniert auch. Ja. Barilla war glaube ich 2017, da würde ich sagen, eigentlich Federe hättest du das nicht nötig gehabt. Aber wir haben ja alle unsere zwei, drei kleinen Schandflecken im Rheinheft.
Ich finde es auch noch wichtig, wenn wir über dieses Thema reden, dass wir das ein bisschen aufbröseln. Also ich möchte jetzt da nicht in die falsche Ecke gestellt werden. Also es ist völlig legitim und es ist absolut klar, dass Federer Werbung macht. Und das soll er auch. Und ich meine, er ist ein Top-Typ, er ist ein absoluter Spitzensportler. Und Hand aufs Herz, wer würde das nicht tun?
Ja, aber eben ist ja die Frage, ja, ökonomisch betrachtet, ne, um ein bisschen klug zu scheißen, was ist denn der Grenznutzen der 1 oder 5 oder 7 Millionen mehr im Jahr? Man hat ein Vermögen von wahrscheinlich knapp 500 Millionen. Ob ich jetzt noch 5 Millionen zusätzlich von Barilla krieg und mich dazu ein bisschen prostituiere? Also ich meine, der einzige samaritische Hintergrund wäre, dass er die Kohle halt direkt spendet. Ja, da könnt ihr irgendwie sagen, okay, ich nehme es von der bösen Wirtschaft und ich stecke es direkt in was auch immer für ein gutes Projekt. Da weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht genügend recherchiert, wie viel steckt da jetzt irgendwo rein. Also das wäre für mich jetzt noch ein Argument, aber für sich selber, was ist der Grenznutzen der 5 Millionen mehr? I don't know.
Ja, obwohl. Weiß nicht. Du, ich habe noch eine Frage an dich abschließend.
Oh nee.
Hab mich ein bisschen beschäftigt.
Nein, jetzt kommt's.
Ja, ich möchte mal was von dir wissen.
Oh nein. Ich hab schon wieder Angst. Ich nehme einen Schluck Wein. Ja, also schieß mal los.
Nee, du brauchst absolut keine Angst zu haben. Völlig harmlos. Aber ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil wir so von Barilla und gutem Essen und Panna Cotta und Rindfleischstreifen.
Ja.
Also ich wollte dir mal folgende Situation stellen. Und ich hätte mich wundern genommen, wie du reagiert hättest oder vielleicht auch schon getan hast. Und zwar bin ich letzthin in der Mikro gefahren. Ich sag's jetzt einfach, ne? Mhm. Ich krieg keine Kohle von der Mikro.
Die wollen dich auch nicht.
Nee, die wollen mich nicht. Die machen auch nicht Werbung mit asozialen Arschlöchern. Und
sei doch nicht immer so rabiat in deiner Ausdrucksweise, ne? Also watch your tongue heißt das schön auf Englisch.
Ah, okay. Gut, mache ich.
Guck mal auf deine Zunge, Alter.
Also mach ich.
Also, fahren Sie fort.
Also gut, da gibt es diese, kennst du das, die Mikroselektion?
Ja, da habe ich mein Knäckebrot von. Ich esse ja kein Brot, ich esse nur Knäckebrot. Gesünder.
Was ich dir sagen wollte, die haben diese Mikroselektion-Reihe, ne? Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen, wenn ich selbstkritisch reflektiere, falle ich da doch 1-2 Mal auf den einen oder anderen Marketing-Trick ein. Also im Sinne von, wenn etwas schön verpackt und präsentiert ist, da bin ich nicht unbedingt abgeneigt, ne?
Ja.
Und,
ist wie auf Tinder.
Habe ich jetzt nicht verstanden. Aber
wenn was schön verpackt ist, bist du nicht abgeneigt.
Hör auf, wir dürfen jetzt wieder in diese sexistische
Ecke. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Tinder geht um das, also bitte.
Ja, gut.
Gut, fahren Sie fort.
Also, nee, auf jeden Fall gab es aus dieser Selektionreihe eine Wildschweinbratwurst. Oder Wurst, eben nicht eine Bratwurst, sondern Wiener Salami, die man so aufschneiden kann.
Zum Rohsnacken.
Mhm. Und die war wunderschön präsentiert, schön verpackt. Und ich mag Wild sehr, sehr gerne. Also ich freue mich eigentlich immer auf die Wildsaison und gehe da auch 1-2 Mal gutes Wind essen irgendwo.
Gutes Wild essen.
Wild, genau. Ja. Essen. Ach, Alter, der Wein. Nachher müssen wir auch.
Schwere Zunge, also ja, mach mal fertig jetzt.
Also, nee, du, ich habe auf das Wildschwein auf jeden Fall, habe ich gedacht, das sieht sehr lecker aus und da habe ich das gekauft und habe mich da auch richtig gefreut, habe ein gutes Brot aufgeschnitten, ne, gute Brotzeit, schön Butter drauf gemacht und dann schön die Wildschweinbratwurst drauf gemacht.
Ja. Oder nicht Bratwurst, Wurst.
Wurst, genau.
Und ich bin ein bisschen klugscheißerisch unterwegs, aber bitte.
Nee.
Wir wollen, dass das korrekt rüberkommt.
Nee, ich habe mich auch dauernd versprochen, es war keine Bratwurst, also musste man nicht braten, sondern die konnte man so einfach aufschneiden, ne?
Genau.
Habe mich richtig drauf gefreut und Alter, war die hässlich.
Echt?
Ja, die kannst du schnell essen.
Wie hat denn das geschmeckt? Boah, das kannst du das mal, so wie beim Wein, kannst du es ein bisschen beschreiben?
So kennst du das, auf Schweizerdeutsch sagt man, es böckelt.
Mhm. Also wenn das, so, es hat aber geschweinert.
Ja genau, es hat so einen unangenehmen Geschmack, der irgendwie den ganzen Wildschweingeschmack übertünkt hat. Und ich mag Wildschwein. Also ich
wie schmeckt denn, wie, kannst du dann bitte mal beschreiben, den Unterschied zwischen Schwein und Wildschwein?
Schwierig zu sagen. Also Wildschwein ist halt etwas sehr Spezielles, das hat man einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und es schmeckt schon anders. Aber ich bin jetzt da auch nicht irgendwie gourmet-technisch so unterwegs, dass ich dir das irgendwie aufdröseln könnte.
Aber es hat einfach aber ich kann schweinisch sagen, geschmeckt.
Also, geh mal in ein gutes Restaurant, findest du zum Beispiel im Zürcher Oberland ein paar, die wild zubereiten können. Und ja, lass dich da mal ein bisschen verwöhnen mit Wildschwein. Und ich glaube, dann weißt du, von was ich rede. Aber die Wurst war echt scheiße, Alter. Konntest nicht essen.
Okay, und was ist jetzt deine Frage?
Und jetzt stand ich vor einem Dilemma. Und zwar, was würdest du tun, wenn du so eine Wurst gekauft hättest, einfach um jeden Preis essen, also weil man wirft ja keine Lebensmittel fort, das ist ja unökonomisch und unethisch.
Mhm.
Oder aber du sagst, scheiß drauf, ich habe diese Wurst gekauft, sie schmeckt mir nicht, war ja mein eigenes Geld, habe ich dafür gekauft, tue ich mir nicht an, weg damit. Ich kann dir vielleicht sagen, wie ich es gelöst habe.
Mhm.
Ich wollte die nicht wegwerfen, weil ich fand das asozial. Und ich habe sie dann so ein bisschen zerkleinert und immer, wenn ich was gekocht habe, das ein bisschen reingetan.
So portionenweise ja, beigemischt.
Und irgendwann war die Wurst dann weg. Und
aber
dann,
das ist so vorbildlich. Also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht von dir.
Ja, findest du, man kann auch mal was wegwerfen, wenn es einem nicht schmeckt?
Also ich hätte wahrscheinlich so die Nachbarschaftslösung gesucht. Da oben ist doch sicher ein Hund oder eine Katze.
Da okay.
Hätte ich das vielleicht so ein bisschen zu Tierfutter verarbeitet.
Okay, das ist noch raffiniert, ja, okay.
Da hätte ich den Schund nicht essen müssen, sondern da hätte sich ein Tierchen drüber gefreut.
Okay.
Das wäre jetzt meine pragmatische Lösung. Ja. Ich habe auch noch so eine tiefgehende Frage.
Aber auf was ich eigentlich raus will, also Food Waste ist auch für dich zu vermeiden, wenn es immer geht.
Okay, also wir wollten ja nicht über Beziehungen und Trennungsgründe sprechen, ne?
Lass es uns heute in die Richtung treiben,
wo wir uns
am wohlsten
fühlen. Ich will niemandem Unrecht tun und sie hört gerne und wahrscheinlich auch zu. Und wir haben auch noch so ein Verhältnis, dass sie zuhören soll. Aber einer der großen Unterschiede war schon, ich bin in gewissen Sachen einfach sehr ökonomisch. Nein! Umgekehrt, du Vogel. Ökonomisch, ich okay. Mag nicht viele Sachen. Ich hasse viele Sachen. Ja. Ich mag nicht viele Sachen besitzen, sondern nur wenige Sachen besitzen, die mir wichtig sind. Okay, das ist mal Nummer eins. Und dann subordinated von dem Ganzen, ich mag keinen vollen Kühlschrank. Ich hasse volle Kühlschränke. Ich mag einen Kühlschrank genau so voll, dass ich mich nicht unter Druck gesetzt fühlen muss, den Schrott auch alles aufzuessen. Weil wenn ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt noch den Wildschwein braten und noch das Pesto und noch die Himbeeren aufessen, dann fühle ich mich quasi schon bedrängt. Ja? Ich brauche Freiheit. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Kühlschrank. Unglaubliche Aussage. Aber ich hasse viele Sachen. Das heißt, ich kaufe auf den Punkt ein. Mit dem Kompromiss bin ich mir bewusst, dass ich vielleicht nicht immer am allergünstigsten einkaufe, weil ich dann eben nicht das 10er-Pack Brokkoli kaufe, sondern vielleicht den Brokkoli einzeln und der ein bisschen teurer ist. Aber lieber esse ich alles auf und muss mich dann nicht irgendwie schlecht fühlen. Dafür habe ich halt 3 Mark mehr ausgegeben. Das ist meine Ansicht. Meine Ex-Freundin, sorry für den Sidekick, sieht das ein bisschen anders. Deswegen bin ich da schon sehr anti-Food-Waste-orientated.
Also da muss ich jetzt ein bisschen in der Lanze brechen für Sie. Also ohne jetzt zu insidermäßig zu werden, aber ich kenne Sie sehr gut und ich glaube nicht, dass sie Food-Waste macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also Gruß ja, an dich, liebe C. Und,
ja, wir haben auch hier, wir können sie auch anrufen, aber sie ist, glaube ich, gerade auf dem Partyboot. Aber
lassen wir es doch für
nein,
heute.
Nein, sie mag einfach gerne einen vollen Kühlschrank.
Okay.
Und das ist nicht immer ganz einfach, das alles aufzuessen. Punkt.
Okay. Aber ich wollte die Wildschweinwurst-Frage stellen, weil es mich Wunder genommen hat, wie hättest du reagiert? Und Alter, es war wirklich eine Qual, diese Wurst zu essen. Es war schrecklich und ich habe...
Aber Hut ab, dass du das durchgezogen hast mit dem Beimischen.
Danke. Ja, ja. Ich hab auch gefunden, das ist war schon... die. Obwohl das mit den Tieren, das wäre mal was gewesen. Ne? Hätte ich zu Mutti fahren können, die hat Katzen,
ja.
Die hätten das erledigt. Ach, du, was für ein Abend und was
ja,
für
ja,
eine
ja,
Folge.
Aber ich habe noch eine finale Frage.
Oh, ja.
Nee, bitte. Also wenn wir schon bei den profanen Fragen sind, drehst du den Schlüssel ein- oder zweimal im Schloss, wenn du rausgehst?
Boah, das fragt.
Weißt du was? Es ist scheißegal. Denk drüber nach und wir sprechen in der nächsten Folge drüber. Alles aber das habe ich in letzter Zeit wirklich hart beschäftigt.
Okay.
Du siehst, hartes Leben, ne? Aber
nein,
denk mal drüber nach und warum? Und warum auch nicht? Ja.
Ja, spannend ist ja, dass offensichtlich gewisse Leute über gewisse Sachen nachdenken, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Aber ja, okay, ich achte mich drauf. Und stimmt, jetzt wo du sagst, man kann einmal oder zweimal drehen. Aber ob einmal oder zweimal, schön war es
wieder
mit dir.
Wir drehen uns jetzt aus, ne?
Also.
Und wir stoßen noch ein bisschen an. Cheers, ne, mein Lieber?
Cheers, schönen Abend.